Heilung war schon länger ein Thema für mich. Ich freue mich, dass ich euch da mit dem Wort hoffentlich dienen kann. Ich bin überzeugt, weil Gott gibt uns Zusagen und diese Zusagen dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Ich habe eine Bibel dabei, ich werde sie wahrscheinlich nicht aufschlagen, aber ich glaube, das ist der Maßstab, an dem wir alles messen. Alles, was ich erzähle und das nicht mit dem Wort übereinstimmt, könnt ihr gleich wieder vergessen. Weil das muss der Maßstab sein. Ein anderer gibt es nicht. Ich habe immer irgendwie eine Bibel dabei. Und wenn ich sie auf dem Handy habe, weil das Wort Gottes einfach der Maßstab ist, nachdem ich mich versuche auszurichten. Das gelingt mir nicht immer. Gebe ich ganz ehrlich zu, aber wir werden besser. Ja, das soll aber das Ziel sein. Als ich mich vorbereitet habe, kam mir eine Heilungsgeschichte in Sinn, die im Lukas Kapitel 5 steht, 17 bis 26. Die kennt wahrscheinlich jeder, der sich mit der Sache schon mal beschäftigt hat oder mit der Bibel schon mal beschäftigt hat. Und für mich ist interessant, dass ein Viertel der Evangelien tatsächlich Heilungserzählungen sind, rund ein Viertel. Also scheint es für Jesus, für Gott ein wichtiges Thema zu sein, oder? Und ich möchte diese Geschichte, die ich dann nochmal neu gelesen habe, auch in einer anderen Übersetzung gelesen habe, Neues Leben habe ich heute als Grundlage genommen, mit euch zusammen lesen und mal euch erzählen, was mir aufgefallen ist diesmal dabei. Eines Tages saßen einige Pharisäer und Schriftgelehrten dabei, als Jesus lehrte. Die Männer waren aus den Dörfern von ganz Galiläa und Judäa und sogar aus Jerusalem hergekommen. Und die heilende Kraft des Herrn ging von Jesus aus. Da trugen ein paar Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie versuchten, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, doch es gelang ihnen. Schließlich stiegen sie auf das Dach, nahmen ein paar Ziegel weg und ließen den Kranken auf der Matte mitten unter die Zöllner hinab, Jesus direkt vor die Füße. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Für wen hält sich dieser Mann, sagten die Pharisäer und Schriftgelehrten zueinander. Das ist doch Gotteslästerung. Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie: Was macht ihr euch Gedanken in eurem Herzen? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten und sagte: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da sprang der Mann vor den Augen aller Anwesenden auf die Füße, hob seine Matte auf, ging nach Hause und lobte Gott aus vollem Herzen. Ehrfürchtiges Staunen erfasste die Zuschauer. Sie priesen Gott und sagten immer wieder: Heute haben wir wirklich Unglaubliches gesehen. Du kannst aus dieser Geschichte so viel rausnehmen. Und ich hatte, so oft ich sie gelesen hatte, mir auch unterschiedliche Gedanken gemacht. Die vier sind ganz schön frech, oder? Gehen wir mal das nächste. Die tragen den Mann auf der Matte da aufs Dach raus und machen ein Loch ins Dach. Ja? Und lassen den vor die Füße Jesu runter. Ich als Hausbesitzer hätte einen ganz schönen Dampf gemacht, sage ich euch. Ja? Wie kommen die dazu, oder? Aber die hatten Glauben. Erster rote Punkt bei uns in Deutschland musste es sein. Da fallen wir jetzt noch andere Sachen dazu ein, die lasse ich lieber. In anderer Übersetzung heißt es tatsächlich, sie machten ein Loch ins Dach. Dann kommt die Frage: Warum saßen denn die Schriftgelehrten und Pharisäer bei Jesus und hörten dem zu? Wahrscheinlich haben sie gehört, da passiert was, oder? Und sie wollten mehr wissen und sie wollten vor allen Dingen neugierig was sehen, oder? So würden wir reagieren. Die nächste Frage: War der Glauben von denen vier entscheidend, dass derjenige geheilt wurde? Könnte man so rauslesen, oder? Ja? Also spielt mein Umfeld durchaus auch eine Rolle für mich, oder? In der Vorbereitung kam eine andere Frage. Warum hat Jesus zu dem Mann gesagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben? Warum? Das war wahrscheinlich sein größeres Problem. Wie haben die Schriftgelehrten und Pharisäer reagiert? Sie waren empört. Also wollte Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer ärgern, oder? Ich glaube nicht, dass das der Antrieb von Jesus war, diesen Satz zu prägen. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Der Mann wollte ja eigentlich nicht, keine Sündenvergebung, sondern er wollte Heilung. Also muss das was für mich heute miteinander zu tun haben. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Oder hat Jesus gar nicht gewusst, dass er Heilung wollte? Ich denke schon, oder? Wenn sie ihn in der Matte vor ihn runterlassen, dann war eigentlich klar, was der Mann braucht. Aber Jesus hat eine Sicht darüber rausgehabt. Er hat gesehen, dass er als erstes Sündenvergebung braucht. Heute ist mir der Zusammenhang zwischen Vergebung und Heilung klar. Und ich will mit folgenden Bibelstellen euch zeigen, dass das ein Aspekt sein kann, den wir erst erledigen müssen, bevor wir Heilung empfangen können. Nicht immer ist es so, aber einer könnte es sein. Ich habe in den Psalmen, im Psalm 103, folgende Verse gefunden. Ein Psalm Davids: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Er vergibt dir all deine Sünden und heilt deine Krankheiten. Da kommt der Zusammenhang auch wieder relativ deutlich raus, oder? Dass Unvergebenheit mit Krankheit tatsächlich einhergehen kann. Muss, weiß ich nicht, aber kann. Ja? Auch im 5. Evangelium wird es klar. Halt langsam, 5. Evangelium, wir haben 4, oder? 4 Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas war doch noch, oder? Und Johannes. Das waren doch die 4 Typen, die Evangelien geschrieben haben, oder? Ich habe irgendwann mal gehört, und das stimmt, dass im Jesaja eigentlich das volle Evangelium steht, oder? Jesaja 53. Ab Vers 3. Wenn wir die anderen verlieren würden, hätten wir da immer noch ein Evangelium. Oh, falscher Text. Überschrift stimmt, aber der Text nicht. Dann lese ich es vor. In Jesaja 53, 3-6. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch nahm er unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Durch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Jesaja 53. Wert mal durchzulesen. Und interessanterweise finden wir diesen Zusammenhang zwischen Vergebung und Heilung oder geheilt werden auch im 1. Petrus 2, 24. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden ans Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Vergangenheit. Ich bin kein großer Grammatikfan, aber das verstehe sogar ich, dass das Vergangenheit ist. Ja? Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Jetzt stellt sich für mich die Frage, gehört Sündenvergebung und Gerechtigkeit und Heilung zusammen? Ein bekannter amerikanischer Prediger, der sagt, was für die Seele Sünde ist, das ist für den Leib die Krankheit. Aber Jesus vergibt uns alle Schuld. Wenn wir zu ihm kommen, vergibt er uns alles. Er hat alle Krankheiten geheilt und alle Kranken geheilt. Nicht ein paar, nicht wenige, sondern alle. Also Heilung gehört uns. Krankheit hat kein Recht mehr an mir und an dir, weil uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat die Jünger beauftragt, rauszugehen und Kranke zu heilen, Auftrag verteilt. Mir kam Folgendes in Sinn. Was passiert, wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen? Unvergebenheit in unserem Leben haben? Im Vater unser, das jeder von uns kennt, steht im Vers, also Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld. Oder es will jemand nicht. Also ich lese bloß den ersten Teil, weil der zweite ist ja nicht wichtig, oder? Jetzt bist du auf dich, gell? Also war's doch nicht ich. Cool, danke. Ich lese bloß den ersten Teil, weil der zweite ist ja nicht so wichtig, oder? Aber hallo. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben denen, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Ich habe immer noch Lutherdeutsch im Kopf. Ja? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Manchmal ist es gut, eine andere Übersetzung zu lesen, weil es schärft den Blick wieder für das, was da tatsächlich steht. Also wir sind sofort bereit, für uns Schuldenerlass anzunehmen oder Vergebung anzunehmen. Wie ist das mit meinem Nächsten? Aber nee, heute nicht, morgen vielleicht, oder? Das kann man nicht vergeben. Solche Sprüche kennen wir alle, oder? Sind schon selber so geprägt? Sprüche? Also ich schon, ihr wahrscheinlich nicht. Ich habe im Bekanntenkreis jemand, der hat ganz Schlimmes erlebt. Ihre Tochter wurde ermordet. Und die wurde komplett krank. Und hat dann über eine Christin Jesus gefunden. Und es ging Stückle für Stückle aufwärts. Aber den entscheidenden Durchbruch hatte sie nicht auf einen Schlag, aber ein Prozess ging in Gang, als sie ganz ehrlich vor Gott bekannt hat. In deinem Wort steht, ich muss vergeben und ich schaff's nicht, aber wenn du sagst, mach ich's. War das ehrlich? Komplett, oder? Sie hat irgendwas verstanden und hat in ihrem Herzen gespürt, ich schaff das gar nicht, das war so bitter. Ich kann das gar nicht. Aber du kannst mir helfen dabei. Und die Person ist komplett heil geworden. Komplett. Und ihre Familie ist heil geworden. Ihre zweite Tochter ist heil geworden. Und sie konnte mit mir ins Gefängnis gehen und sie konnte auf dem Sterbebett des Mörders ihm sagen, dass sie ihm vergeben hat. Und er hat Frieden gefunden. Er war nicht mehr in der Lage, ein Übergabegebet, so wie wir es verstehen, zu sprechen. Aber sie hat für ihn gebetet und er hat dazu genickt. Also ich gehe davon aus, wir werden ihn im Himmel wiedersehen. Ist das was? Was sind dann die Kinkerlitzchen, an denen wir festhalten? Oder? Meine Frau hat mich schräg angeguckt heute Morgen. Geht gar nicht. Oder? Meine Tochter hat irgendwas zu mir gesagt, das darf sie doch überhaupt nicht. Und das halte ich dann fest, 1, 2, 3 Tage und vergib's nicht. Ich rede zu mir. Wenn es dich trifft, darf ich das gerne für dich mitnehmen. Jeder kennt die Aussprüche, der liegt mir auf dem Magen oder der verursacht mir ein Magengeschwür, oder? Ja? Und tatsächlich, das funktioniert. Ja, du kannst krank werden wegen Unvergebenheit. Die bringt mich um den Verstand. Was sprechen wir über uns selber aus, oder? Durch diese Unvergebenheit, die wir tatsächlich haben. Ich fange den Tag gern mit den Losungen an. Ich weiß, die mögen nicht jede, alle, aber ich lese die ganz gern. Heute Morgen habe ich, so aktuell ist die Predigt, heute Morgen habe ich die Losungen aufgeschlagen. Oh, das kann man nicht lesen, gell? Heute Morgen war in der Losung 2 Verse, die passen genau zu meiner Predigt. Als erstes Kolosser 3,13. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Scheinbar hat Gott gewusst, was ich heute predigen will, oder? Ja? Und als zweiter Vers in Matthäus 5,9. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Ich behaupte, ich bin Kind Gottes. Sieht man das immer? Ich bin ganz ehrlich, es ist tatsächlich so, ja, da fehlt mir ein Blatt, nee, fehlt mir nicht. Wie ist es mit mir selber? Wie agiere ich selber? Was spreche ich über mir selber aus? Kann ich mir selber vergeben? Jakob war da vor kurzem. Einige von euch waren da. Ein Freund von mir. Darf man einen Doppelmörder als Freund bezeichnen? Ja, er ist nämlich ein richtiger Freund. Hat Böses getan, Schlimmes getan, keine Frage. Aber auf die Frage, wie er mit Schuld umgeht, hat er geantwortet, die hier aus dem Publikum irgendwo kam, hat er geantwortet, Gott hat mir vergeben, also durfte ich mir selber auch vergeben. Und jetzt frage ich dich, vielleicht trägst du in deinem Leben Dinge mit dir rum, die du dir selber noch nicht vergeben hast, weil du mal irgendwas getan hast. Oder weil du irgendetwas nicht entsprochen hast. Dein Lehrer hat was von dir erwartet und du hast nicht erfüllt. Und das trägst du bis heute nach. Oder jemand hat über dir was ausgesprochen und das hast du verstoffwechselt. Das ist ein Teil von dir geworden. Das eigentlich gar kein Teil von dir ist, sein darf. Du bist nichts wert. Ha, du bist ja bloß ein Mädel. Dich kann man zu nichts gebrauchen. Guck mal, was du wieder für einen Käse gemacht hast. Ja? Oder irgendjemand hat unter deine Leistung ungenügend drunter geschrieben. Ich kenne jemanden, für den bist du mehr als genügend. Für den bist du ein Unikat. Für den bist du einzigartig. Für den bist du schön. Für den bist du liebenswert. Für den bist du so liebenswert, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit du heil werden kannst. Kannst du das annehmen? Ich habe in der Woche eine Predigt gehört von einer Amerikanerin, französische Wurzeln, die hat als Heilungspredigerin war die in der ganzen Welt unterwegs. Die war beim Arzt und hat die Diagnose gekriegt, Knochenkrebs. Blöde Kombination, oder? Heilungspredigerin und dann Knochenkrebs. Ja? Und dann hat sie von Gott, vom Heiligen Geist, die Weisung bekommen, sag's niemand außer Leuten, die so glauben wie du. Und das war ein weiser Rat, oder? Und sie ist geheilt. Knochenkrebs verschwunden. Nicht mehr zum Arzt gegangen, bis sie diese Gewissheit hatte, ich bin geheilt. Vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, ja, geht ihr noch zum Arzt? Ja, wir gehen noch zum Arzt. Ich war vor kurzem beim Zahnarzt, meine Frau war beim Hausarzt. Sie hatte eine Lungenentzündung, ich habe einen Zahn gezogen gekriegt. Ist das Sünde? Nee. Manchmal kriegt man solche Betonungen, wo ich dann mich schon frage, okay. Aber Gott hat das letzte Wort. Ich kriege eine Diagnose, aber Gott hat das letzte Wort. Und ich glaube, so können wir vorgehen. Hat Gott bei mir das letzte Wort? Gestern Abend hat mir ein Freund aus Freiburg folgende Geschichte erzählt. Und die ist jetzt nicht aus Amerika, sondern die ist aus Freiburg. Ich kenne den persönlich. Freitagabend. Sie waren relativ frisch verheiratet und seine Frau ist schwanger geworden. In einer der Voruntersuchungen haben die Ärzte beim Ultraschall eine große Zyste an der einen Gehirnhälfte festgestellt. Des Kindes. Ja? Was war der Rat des Arztes? Man sagt so schön Schwangerschaftsunterbrechung. Versucht es mal wieder aufzunehmen, wenn es unterbrochen ist. Abtreibung war der Rat der Ärzte. Ja, wir wollen noch eine zweite Meinung holen. Sind zum Arzt gegangen mit einem besseren Ultraschallgerät. Der hat festgestellt, auf der anderen Gehirnhälfte-Seite ist auch eine kleinere Zyste. Die Entscheidung der beiden stand fest. Mir rufen zwei Männer an, Glaubensmänner aus Freiburg, und machen uns mit denen ein. Die kenne ich auch beide, die schätze ich sehr. Das Ergebnis verrate ich euch nicht, oder? Wisst ihr auch so. Die Tochter kam völlig gesund zur Welt und ist heute 11 bis 12 Jahre alt. Ich weiß es nicht genau, ich glaube 11 oder 12 Jahre alt. Und hilft zu Hause, ein wunderschönes Mädchen, und hilft zu Hause bei der Erziehung ihrer Geschwister mit. Komplett intakt, komplett hergestellt, komplett heil. Was machen wir mit dem, was wir hören? Wo ist unser Standpunkt? Wo ist unsere Autorität? Nehmen wir die tatsächlich in Anspruch? Jesus ist ärgerlich geworden, als er zurückkam und der Vater gesagt hat, wenn du was kannst, dann heile meinen Sohn. Weil seine Jünger die Autorität nicht ausgeübt haben, die sie eigentlich haben sollten oder hätten tun sollen. mein Bestreben ist, dass ich mich auf die Zusagen, die Gott uns gibt, mir gibt, stelle. Dass ich vor Gott dastehe und habe diese Unvergebenheit nicht mehr bei mir. Dass ich das, was ich über mich gehört habe, wo ich unvollständig, unkomplett bin, tatsächlich weggegeben habe und heute hier stehe und weiß, ich bin ein Königskind, ein Gotteskind, ein Kind Gottes, so wie es vorhin im Vers war, dass mir das gehört. Und ich würde euch noch gleich gerne in ein Gebet mit reinnehmen. Es gibt einige Gesichter, die ich nicht kenne. Schön, dass ihr da seid. Wir haben im Vorfeld gebetet und ich hatte den Eindruck, dass wir für Menschen beten sollen heute. Wir werden zuerst ein gemeinsames Gebet hier haben. Und dann haben wir Menschen, die bereit sind, für andere zu beten, die krank sind. Darf ich euch mal bitten, dass ihr aufsteht, mit denen wir geredet haben? Guckt euch um, wenn ihr Heilung braucht, ihr dürft zu denen gehen. Natürlich auch zu anderen, aber die haben sich bewusst bereit erklärt, heute zu dienen. Ja? Und ich habe sie aufgefordert, wenn sie einen Gedanken, einen Eindruck, eine Idee haben für eine Person, die hier drin sitzt und die kommt nicht auf uns zu, dass sie zu euch gehen dürfen und fragen dürfen, ob sie für euch beten dürfen. Weil ich weiß, dass es manchmal ein Schritt ist, zu jemand hinzugehen und zu sagen, ich brauche Gebet. Dankeschön. Ihr dürft gleich loslegen. Ist das okay für euch? Es gibt die Möglichkeit, Nein zu sagen. Keiner wird gezwungen, Gebet anzunehmen. Ja? Aber macht es. Ich würde gern beten mit uns allen. Ihr dürft gern sitzen bleiben. Aber vielleicht den Gedanken, wirklich mit reinzukommen. Und ich habe den Eindruck, dass irgendjemand hier, ich vielleicht sogar mehr als einer, der diesen Jesus, so wie ihn ich gerade hier dargestellt habe, gar nicht kennt. Keine echte Beziehung zu diesem Jesus hat. Und das ist mein erster Teil vom Gebet. Herr Jesus, ich lade dich zum ersten Mal oder ganz neu in mein Leben ein. Ich weiß, dass ich es alleine nicht schaffe, sondern ich komme zu dir, weil du es mir zugesagt hast, dass du mich zum Vater bringst. Und ich nehme diese Vergebung, von der ich gerade gehört habe, in Anspruch für mich selber. Und ich danke dir, dass du mich zum Vaters Kind machst. Papa im Himmel, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf, jetzt, ab jetzt, und dass das nicht mehr weggeht. Ich vergebe Menschen, die mich verletzt haben, und zerschneide alle Bindungen, die ich zu diesen Menschen durch meine Unvergebenheit aufrecht erhalten habe. Ich vergebe mir selber dort, wo ich nicht in deinem Bilde war, in dem war, was du über mich siehst, über mich hörst, über mich sagst oder was mir in dir gehört. Und es tut mir leid, wo ich nicht deinem Wort gemäß gehandelt habe und mich nicht auf deine Zusagen verlassen habe. Ich nehme die Heilung, die mir gehört, die mir jetzt schon gehört, jetzt in Anspruch. Amen. Es wird Gebet angeboten.